请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 10. Februar 2025 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend führt Xiangling Postel Heutz in Leben in Taiwan ihr Interview weiter mit Erik Otto über Städten in Taiwan, die das Potenzial hätten, als UNESCO-Kulturerbe anerkannt zu werden. In Taiwan Monitor folgt ein Beitrag über die Schwierigkeiten und Chancen für eine einflussreiche und dauerhafte dritte politische Kraft zwischen Taiwans beiden großen politischen Parteien DPP und KMT. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te hat die Chefs der 5 Staatsorgane zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. Taiwan bemüht sich weiterhin um Beteiligung an der Weltgesundheitsversammlung. Und das Wirtschaftsministerium entsendet angesichts drohender Zölle auf Chips eine Delegation nach Washington. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat heute Nachmittag die Chefs der 5 Staatsorgane zu einem gemeinsamen Treffen ins Präsidialamt eingeladen. Lai betont in seiner Ansprache, dass das Verhältnis zwischen den politischen Parteien Wettbewerb und Zusammenarbeit sein sollte. Alle politischen Parteien sollten stets das Wohl der Bevölkerung an oberste Stelle setzen und die Demokratie als Fundament und Taiwan als Wurzel sehen. Die 5 Staatsorgane sollten die gegenseitigen von der Verfassung gewährten Befugnisse respektieren. Die 5 Organe oder Gewalten sind das Kabinett, das Parlament, das Verfassungsgericht, der Kontrollhof und der Prüfungshof. Nach dem Treffen verlas der Generalsekretär des Präsidialamts Pan Meng an 3 gemeinsame Ziele, die während der Beratungen erreicht wurden. Die 5 Organe sollten sich gegenseitig respektieren, kontrollieren und eine Balance bilden. Die 5 Organe werden eine engere Kommunikations- und Kooperationsplattform aufbauen, um eine reibungslose Umsetzung politischer Maßnahmen zu gewährleisten. Politische Parteien dürften konkurrieren, aber nicht auf Kosten des Staates. Und Regierungs- und Oppositionsparteien dürften konkurrieren, aber nicht auf Kosten der Bürger. Die diesjährige Weltgesundheitsversammlung, WHA, wird am 19. Mai in Genf eröffnet werden. Zivilgesellschaftliche Gruppen aus Taiwan veranstalten jedes Jahr am Tag vor der Eröffnung eine Demonstration zur Unterstützung von Taiwans Teilnahme. In diesem Jahr sollen auch internationale Nichtregierungsorganisationen zur Teilnahme eingeladen werden. Das Büro für internationale Organisationen des US-Außenministeriums schrieb kürzlich auf der Plattform X, dass der Ausschluss Taiwans von wichtigen internationalen Foren wie der Weltgesundheitsversammlung WHA direkte negative Auswirkungen auf das Wohl der US-Bevölkerung und der gesamten internationalen Gemeinschaft habe. Die USA fordere daher die Wiederaufnahme Taiwans als Beobachter bei der Weltgesundheitsversammlung WHA. Gemäß taiwanischen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen sollen in diesem Jahr die Aktivitäten auch auf Zürich ausgeweitet werden. Und es ist ein Forum zur Unterstützung von Schweizer Parlamentsabgeordneten für Taiwan geplant. Eine Delegation des Wirtschaftsministeriums wird nach Washington reisen, um sich mit dem Team des US-Präsidenten Donald Trump zu treffen. Ziel der Reise ist, die drohende Einführung von Zöllen bis zu 100% auf Chips aus Taiwan abzuwenden. Wirtschaftsminister Guo Zhihui hat am Samstag die bevorstehende Entsendung einer Delegation bekannt gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte vorher angekündigt, in der nächsten Woche weitere Zölle für weitere Länder bekannt zu geben. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, wird Vize-Wirtschaftsministerin Cynthia Jiang morgen an der Spitze einer Delegation nach Washington reisen. Auch die stellvertretende Generaldirektorin der Abteilung für industrielle Entwicklung, Chen Pei-li, wird Teil der Delegation sein. Wirtschaftsminister Guo zufolge wolle Taiwan der Trump-Regierung gegenüber klarstellen, dass Taiwan niemals US-Chips oder US-Technologie gestohlen habe. Gemäß dem Wirtschaftsminister sei Taiwan der beste Partner der USA. Taiwans Auftragsfertiger für Chips, TSMC, und US-amerikanische Unternehmen würden sich gegenseitig ergänzen und seien aufeinander angewiesen. Der führende Halbleiterhersteller TSMC wird diese Woche eine Vorstandssitzung in seiner Fabrik in Arizona abhalten. Es wird erwartet, dass während der Vorstandssitzung auch mögliche Zölle der USA und Reaktionen darauf zur Sprache kommen werden. Die internationale Buchmesse Taipei 2025 ist gestern zu Ende gegangen. Die Organisatoren schätzen die Zahl der Besucher auf etwa 570.000, mehr als die 550.000 im vergangenen Jahr. Kulturminister Li Yuan sagte bei der Schlusszeremonie im Taipei World Trade Center, die rege Beteiligung von 570.000 Besuchern trotz Kälte zeige die Leidenschaft der Menschen für das Lesen und den Erfolg der Buchmesse. Li fügte hinzu, die Begeisterung der Öffentlichkeit zeige auch, dass die Kürzungen des Budgets des Kulturministeriums durch die Opposition nicht gerechtfertigt seien. Das Kulturministerium werde weiterhin trotz begrenzter Finanzen Aktivitäten von hoher Qualität veranstalten. In diesem Jahr war Italien Gastland der Internationalen Buchmesse. Gastland der Internationalen Buchmesse Taipei im nächsten Jahr wird Thailand sein. Eisschnellläuferin Chen Yinzhu hat bei den Asiatischen Winterspielen 2025 eine Bronzemedaille gewonnen. Dies ist die erste Medaille für Taiwan bei Asiatischen Winterspielen bisher. Chen kam im Eisschnelllauf über die Distanz von 100 Metern der Frauen mit einer Zeit von 10,51 Sekunden auf den dritten Platz. Gold gewann die südkoreanische Eisschnellläuferin Lee Ma-hum mit 10,501 Sekunden, die Silbermedaille erhielt Kim Min-sun ebenfalls aus Südkorea mit einer Zeit von 10,505 Sekunden. Chen Yingchu war vorher im Rollerspeed-Skating erfolgreich. Beim Rollerspeed-Skating hat sie mehrere Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen. Im Jahr 2023 wechselte sie zum Eisschnelllauf, um ihren olympischen Traum zu verfolgen. Im Rennen über 500 Meter wurde Chen gestern Fünfte. Am Dienstag wird sie auf der Strecke über 1000 Meter antreten. Die 19. Asiatischen Winterspiele finden vom 7. bis 14. Februar in Harbin in China statt. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute mit Verlusten geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 226,13 Punkte oder 0,96% auf 23.252,14 Punkte. Der Umsatz erreichte 325,32 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 9,59 Milliarden Euro oder 9,90 Milliarden US-Dollar. Analysten führten die Verluste vor allem auf Bedenken zurück, dass US-Präsident Donald Trump Computerchips mit hohen Zöllen belegen könnte. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 12 und 21 Grad Celsius im Norden und bis 26 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen Dienstag. Weiterhin teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 12 und 25 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 10. Februar 2025 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Leben in Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. Heute führen wir das Interview mit unserem Praktikanten Erik Otto fort, der in Paderborn den Masterstudiengang Kulturerbe besucht. Für ein Jahr studiert er nun in Taiwan Kunstgeschichte und hat während seines Praktikums bei uns eine tolle kleine Sendereihe zu vier potenziellen Weltkulturerbestätten in Nord-Taiwan vorbereitet. Letzte Woche erklärte er uns, was die UNESCO ist und welche Ziele sie mit der Ernennung von Kulturerben verfolgt. Diese Woche schauen wir auf Taiwans besondere Situation und die Bemühungen des Kulturministeriums, die reiche Vielfalt Taiwans als Welterbe anerkennen zu lassen.
Kommen wir zu Taiwan. Was ist die besondere Situation in Taiwan bezüglich der UNESCO?
Die besondere Situation in Taiwan ist folgende, dass Taiwan kein Mitglied der UNESCO ist und damit hat auch keine offiziellen Weltkulturerbe und Weltnaturerbestätten besitzt. Der Grund dafür ist, dass Taiwan seit 1971 kein Mitglied der Vereinten Nationen mehr ist. Die Republik China war sogar ein Gründungsmitglied ursprünglich, wurde jedoch 1971 durch die Volksrepublik China ersetzt. Ja, somit wurde dann China Teil der UNESCO, Taiwan aber leider nicht. Mittlerweile baut China auch seinen Einfluss innerhalb der UNESCO weiter aus. Das war auch besonders während der Präsidentschaft von Donald Trump zu sehen, als die Vereinigten Staaten dann aus der UNESCO ausgestiegen sind. Und in dem Zeitraum hat dann China seinen Einfluss sehr stark ausgebaut und wurde zum Beispiel auch zum größten Geldgeber innerhalb der Organisation. Ja, das erschwert natürlich auch den Beitritt Taiwans. Und wenn wir uns dann die Leitidee der UNESCO nochmal ins Gedächtnis bringen, dass Friede durch Dialog und Austausch geschaffen werden soll, kann man sich natürlich fragen, ob die UNESCO wirklich hinter dieser Leitidee steht oder ob man nicht vielleicht sich von anderen Nationen beeinflussen lässt.
Gibt es denn bereits Bemühungen von Seiten Taiwans, sich Städten anerkennen zu lassen?
Genau, Taiwan versucht regelmäßig während der UN-Generalversammlung auf die Situation hinzuweisen. Jetzt nicht bezüglich der UNESCO, eher des Beitritts in die UN. Und dort appelliert Taiwan auch regelmäßig auf die Unterstützung der Weltgemeinschaft und weist auf die politische Diskriminierung hin. Leider werden diese Appelle nie wirklich wahrgenommen. Nur vereinzelt sprechen sich Politiker für eine Unterstützung Taiwans aus. So besuchte zum Beispiel die ehemalige US-Botschafterin der UN, Nikki Haley, am 22. August 2024 Taiwan und betonte öffentlich, dass Taiwan ein Mitglied der internationalen Gemeinschaft werden sollte und dass internationale Organisationen wie die UN, aber auch die UNESCO Taiwan als vollwertiges Mitglied akzeptieren sollten. Solange Taiwan jedoch kein Mitglied der UN ist, kann es halt auch kein Mitglied der UNESCO werden. Und somit sind auch jegliche Versuche, Städten auf die Welterbeliste zu setzen, vergebens. Diese politische Barriere stellt jedoch für die taiwanische Politik kein Hindernis dar. Hier in Taiwan versucht man eher, sich auf das zu konzentrieren, was man hat und was man selbst machen kann und wie man auch sein eigenes Erbe halten und fördern kann. Das heißt, es gibt hier sehr viele eigene Initiativen. Und so hat zum Beispiel das Kulturministerium in Taiwan trotz der bisher aussichtslosen Mitgliedschaft in der UNESCO eine Liste erarbeitet, die halt, wie du schon erwähnt hast, die potenziellen Welterbestätten in Taiwan beinhaltet.
Was ist denn auf der Liste drauf?
Das Kultur- und Naturerbe in Taiwan ist sehr, sehr vielfältig. Und auf dieser Liste befinden sich zum Beispiel Zeugnisse der kolonialen Herrschaft in Taiwan, beispielsweise die frühe Kolonialherrschaft. Da gibt es dann historische Stätten in der Stadt Tangjui. Das wäre dann zum Beispiel das spanische Kolonialerbe, aber auch das niederländische und das der Qing-Dynastie. Es gibt industrielle Stätten, zum Beispiel die Goldminen um Jiufen, die ebenfalls mit der japanischen Kolonialgeschichte verbunden sind, aber zum Beispiel auch Traditionen der indigenen Bevölkerung, wie die Siedlung der Paiwan, archäologische Stätten wie die archäologischen Stätten in Bainan, aber auch Naturstätten wie der Yushan Nationalpark oder das Säulenbasalt-Naturschutzgebiet auf der Insel Penghu.
Gibt es in Taiwan so etwas wie Denkmalschutz? Das kommt nämlich öfter mal als Frage von Hörern. Also so Denkmalschutz, wie wir das in Deutschland kennen.
Genau, es gab schon während der japanischen Kolonialherrschaft Bestrebungen, das historische Erbe bzw. historische Denkmäler in Taiwan zu erfassen. Das wäre dann zum Beispiel das Gesetz zur Erhaltung historischer Orte, landschaftlicher Schönheit und natürlicher Denkmäler. Nach der Machtübernahme der nationalistischen Regierung wurde das Gesetz zur Erhaltung alter Denkmäler ins Leben gerufen und 1982 wurde dann auch das Gesetz zur Erhaltung des Kulturerbes umgesetzt. Und das war dann auch ein Meilenstein in der Denkmalpflege hier in Taiwan. Das Gesetz wurde auch aufgrund von sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Veränderungen 5-mal überarbeitet. Das heißt, man sieht hier ganz gut, dass diese Gesetzgebungen nicht festgeschrieben sind, sondern dass die natürlich auch immer an die Situation angepasst werden. Am 9. Dezember 2015 wurde dann zusätzlich noch das Gesetz zum Schutz des taiwanischen Unterwasserkulturerbes formuliert. Es handelt sich hierbei vornehmlich um Unterwasserarchäologie und seither wurden in mehr als 100 Meeresgebieten um Taiwan zahlreiche Objekte gefunden, darunter zum Beispiel 10 gesunkene Schiffe, die von der Song-Dynastie bis zum Zweiten Weltkrieg reichen.
Wow, du wirst ja während deiner Zeit hier im Praktikum eine kleine Sendereihe machen. Welche Städte in Taiwan wirst du vorstellen? Kannst du uns schon einen kleinen Ausblick geben?
Am liebsten würde ich alle 18 Städten vorstellen, die sich auf der Liste befinden. Derzeit habe ich geplant, die 4 Städten in meiner Sendung aufzunehmen, die sich um Taipeh befinden. Und mein erster Beitrag handelt von den historischen Städten, die sich in der Stadt Tamshui befinden, die halt, wie gesagt, ganz stark mit der spanischen Kolonialherrschaft und der niederländischen Kolonialherrschaft verbunden sind.
Was können Hörerinnen und Hörer selbst tun, um Taiwan in seinen Bemühungen und Anerkennung bei der UNESCO zu unterstützen?
Es handelt sich hierbei um eine sehr, sehr schwierige Situation für Taiwan. Und ich denke, es ist auch sehr, sehr schwierig für einzelne Privatpersonen, da etwas zu beizutragen. Ich denke, das Wichtigste derzeit ist, sich dieser schwierigen Situation bewusst zu sein und die politische Entwicklung zu verfolgen. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass die Problematik nicht in Vergessenheit geraten darf. Und ich würde jedem Hörer und jeder Hörerin empfehlen, mal selbst nach Taiwan zu kommen, sich vielleicht selbst die Welterbestätten einmal anzuschauen und sich auch ein eigenes Bild von der einzigartigen Kultur hier in Taiwan zu machen und von der vielfältigen Gesellschaft, die man hier findet.
Abgesehen von deiner Sendereihe, wo man diese Städten natürlich vorgestellt bekommt, wo kann man diese Städten als Tourist finden? Also gibt es da eine Anlaufstelle oder eine offizielle Webseite?
Das Kulturministerium in Taiwan besitzt eine Internetseite, wo die ganzen Städten aufgelistet sind, auch die Naturstädten aufgelistet sind, auch mit einer kleinen Beschreibung. Das heißt, man kann sich auch im Vorfeld anschauen, um was es sich überhaupt handelt. Genau, es werden auch die Standorte gezeigt. Das heißt, es ist sehr, sehr freundlich für Touristen, diese Städten noch selbst zu besuchen.
Lieber Erik, ich danke dir für dein Kommen heute und ich danke dir überhaupt für diese Sendereihe, die du jetzt in Angriff genommen hast. Das ist unser kleiner Beitrag zum Erhalt des Weltkulturerbes Taiwans.
Es freut mich natürlich auch sehr, dass ich diese Sendung durchführen darf. Auch persönlich bin ich da sehr engagiert und sehr interessiert und danke mich natürlich auch für das kleine Interview.
Sehr gerne.
Beitrag.
Ab dem 15. Februar können Sie an 4 aufeinanderfolgenden Samstagen Eriks Sendereihe mit dem Titel Auf dem Weg zum Welterbe 4 außergewöhnliche Kulturstätten in Nord-Taiwan in unserer Rubrik Fokus hören.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. In Taiwan gibt es 2 große politische Parteien. Die jetzige Regierungspartei DPP, die Demokratische Fortschrittspartei, und die größte Oppositionspartei KMT, die Kuomintang, die bis zum ersten Regierungswechsel im Jahr 2000 Regierungspartei war. Für kleinere und neue Parteien ist es nicht einfach, zwischen diesen beiden großen Parteien ein wirklich politisches Gewicht zu entfalten und über längere Zeit zu behalten. Die jüngsten Beispiele sind die New Power Party, die sich aus der Studentenbewegung, der sogenannten Sonnenblumenbewegung vom Jahr 2014 herausgebildet hatte, und die Taiwan Volkspartei, kurz TPP, die der frühere Bürgermeister von Taipeh, Ko Wen-chih, 2019 gegründet hat. Die New Power Party erhielt bei der Parlamentswahl 2016 10 Sitze im Parlament. Im jetzigen Parlament ist sie nicht mehr vertreten. Nun ist aber die Taiwan Volkspartei im Parlament mit 8 Sitzen vertreten. Die Taiwan Volkspartei wurde 2019 von Ke Wen-che, dem früheren Bürgermeister der Stadt Taipei, gegründet. Ke hat 2024 bei der Präsidentschaftswahl kandidiert und 26,46% der Stimmen erhalten. Und bei der Parlamentswahl hat seine Partei TPP 8 Sitze gewonnen. Doch gegen Ke Wen-che wird jetzt wegen Korruptions- und Betrugsvorwürfen ermittelt und er ist vom Parteivorsitz zurückgetreten. Besonders unter jüngeren Wählern konnte Ke Wen-che eine deutliche Unterstützerbasis gewinnen. Die Wahl zum neuen Parteivorsitzenden der Taiwan Volkspartei ist für den 15. Februar angesetzt. Für den neuen Vorsitzenden oder die neue Vorsitzende der Taiwan Volkspartei TPP wird es keine einfache Aufgabe sein, die Anhänger oder Fans von Ke Wen-che bei der Stange zu halten und das Vertrauen in die Taiwan Volkspartei TPP zurückzugewinnen. Im Zuge der Ermittlungen gegen den Gründer der TPP, Ke Wen-che, hat die Partei gemäß Umfragen deutlich an Zustimmung eingebüßt. Doch der Generalsekretär der Taiwan Volkspartei, Zhou Yuxiu, denkt, dass die TPP noch die Gelegenheit hat, enttäuschte Unterstützer oder Wähler zurückzugewinnen, da diese nicht zu den großen Parteien KMT oder DPP zurückgewandert sind, sondern nun eher neutral oder unentschlossen sind. Er sagte, dass die Taiwan Volkspartei TPP das Parlament als strategisches Zentrum ansehe und genau verfolge, was der Bevölkerung am Herzen liegt und was sie sich von einer dritten politischen Kraft erhofft. So könne die Taiwan Volkspartei ihre Rolle als entscheidende Minderheit im Parlament entfalten. Wie kann man die Versprechen des damaligen Parteivorsitzenden bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 umsetzen? Wir sind natürlich kein Anhängsel des grünen Lagers und auch kein Anhängsel des blauen Lagers. Die 8 Parlamentsabgeordneten der Taiwan Volkspartei wurden vorher vom DPP-Fraktionsvorsitzenden im Parlament als 8 Sitze ohne Nutzen belächelt. Aber man konnte in dieser Legislaturperiode bereits sehen, dass die Verabschiedung vieler Gesetzesvorlagen oder vieler Personalentscheidungen von der Taiwan Volkspartei TPP abhängen. Im gegenwärtigen Parlament hat keine der beiden großen Parteien eine absolute Mehrheit, doch die Taiwan Volkspartei TPP kann als Zünglein an der Waage mit ihren 8 Abgeordneten eine entscheidende Rolle spielen. Die New Power Party, die 2015 im Zuge der Studentenbewegung vom Jahr 2014 gegründet wurde, hat nach anfänglichen Erfolgen den Einzug ins neue Parlament nicht mehr geschafft. Die New Power Party versucht jedoch ebenfalls Unterstützung zurückzugewinnen. Dabei setzt sie auf soziale Themen und konkrete soziale Bewegungen im alltäglichen Leben. Joey Hung, Mitglied des Entscheidungskomitees der New Power Party, sagte, dass die Taiwan Volkspartei wegen der strafrechtlichen Untersuchungen gegen ihren Gründer und früheren Vorsitzenden Ke Wen-che an Unterstützung verloren hat. Doch er sei der Meinung, dass diese abgewanderten früheren Unterstützer der TPP nicht unbedingt Teil der ursprünglichen dritten Kraft waren, sondern eher Wähler, die Ke Wen-che von der KMT hinzugewonnen hat, nachdem er sich später mehr dem politisch blauen Lager um die KMT angenähert hat. Joey Hung zufolge hoffen viele Bürger und Bürgerinnen Taiwans auf eine wirkliche dritte politische Kraft, die ein Gegengewicht, einen Ausgleich zu den beiden großen politischen Parteien bilden kann. Sie hoffen auf eine Partei mit neuen politischen Ansätzen, die eine neue Dynamik in die Politik bringen kann. Eine solche dritte Kraft könne jedoch nicht allein Wähler und Wählerinnen für sich gewinnen, indem sie die Polarisierung zwischen den beiden großen Parteien DPP und KMT und die Grabenkämpfe zwischen den beiden politischen Lagern kritisiert. Ich denke, dass der Schlüssel zur Wiederbelebung der dritten Kraft darin liegt, die Verbindung zur Gesellschaft neu aufzubauen, durch zivilgesellschaftliche Bewegungen, durch soziale Bewegungen, das politische Bewusstsein der Mittewähler zu stärken. Es reicht nicht, sich nur darauf zu verlassen, dass die DPP und die KMT gleich schlecht sind. dass es heißt, dass man sowohl das blaue als auch das grüne Lager vergessen kann. Allein damit kann man keine Stimmen gewinnen. Ich denke, die dritte Kraft sollte mittlerweile nach 10 Jahren Entwicklung begriffen haben, dass das allein nicht ausreicht. Joey Hang zufolge gehen nun viele Themen in den Filtern der sozialen Netzwerke unter. Die wirklichen Herausforderungen und Probleme der Gesellschaft erhalten oft nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit. Das politische Ziel der New Power Party sei es, die Menschen wieder mehr für politische Themen zu sensibilisieren, dass Politik wieder in das wirkliche Leben zurückkehrt. Professor Zhang Junhao, Professor für Politikwissenschaft an der Donghai-Universität zufolge, spielt die dritte politische Kraft eine wichtige Rolle für die politische Vielfalt in Taiwan. Doch die Ermittlungen gegen den Gründer und früheren Vorsitzenden der Taiwan Volkspartei TPP, Ko Wen-che, und die kürzlichen Auseinandersetzungen im Parlament haben viele Mittewähler und gemäßigte Wähler frustriert. Ihr Interesse an Politik und Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, habe gelitten und viele seien auch gar nicht mehr bereit, ihren Standpunkt zum Ausdruck zu bringen. Das habe auch dazu geführt, dass sich die politischen Debatten zunehmend polarisieren und radikalisieren. Und dies gefährde das Funktionieren einer pluralistischen Demokratie. Professor Zhang zufolge beschränkt die Struktur von Taiwans Parteiensystem die Entwicklung einer dritten Kraft. Parteien wie die People's First Party, die volksnahe Partei PFP, die Taiwan Solidaritätsunion TSU, die New Power Party NPP und die Taiwan Volkspartei TPP entstanden ursprünglich, um ein Gegengewicht zu den beiden großen Parteien KMT und DPP zu bilden. Doch im Laufe der Zeit seien viele dieser Parteien in Richtung einer kleinen blauen oder kleinen grünen Ausrichtung abgewichen. Das heißt, sie werden als Teil des grünen Lagers um die DPP oder Teil des blauen Lagers um die KMT angesehen. Dies mache es für sie schwer, sich als unabhängige politische Kraft zu behaupten und das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen. Aber Professor Zhang sieht trotzdem Chancen für eine dritte politische Kraft. Wenn wir uns die Vergangenheit ansehen, so war die Entstehung einer neuen Kraft nie ganz unabhängig und frei von Beziehungen zum blauen oder grünen Lager, zur KMT oder DPP. Ko Wen-che's Aufstieg war auch nur wegen seiner anfänglichen Zusammenarbeit mit dem grünen Lager, der DPP, möglich. Auch die New Power Party hatte ambivalente Beziehungen zur DPP. Und noch früher entstanden zum Beispiel die Neue Partei oder die Taiwan Solidaritätsunion TSU ebenfalls aus Abspaltungen von der KMT oder DPP heraus und es bestand so eine gewisse Beziehung. Natürlich ist es auch vorstellbar, dass vielleicht auch eine politische Persönlichkeit plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Aber wenn wir realistisch sind, müssen wir auch beobachten, ob sich aus dem bestehenden System eine neue Kraft entwickelt. Professor Zhang betonte, dass es mehr reformorientierte politische Persönlichkeiten braucht, damit sich eine neue politische Kraft in Taiwan entwickeln kann. Politiker oder Politikerinnen, die innerhalb des bestehenden Parteiensystems sowohl konkurrieren als auch zusammenarbeiten können. Der Schlüssel zur Entwicklung einer dritten Kraft liege darin, ob man aufgrund von Politik und Werten das Vertrauen der Wähler und Wählerinnen gewinnen kann und sich nicht nur auf Mobilisierung der Gefühle verlässt, so Politikprofessor Zhang Junhao. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 10. Februar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.